Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge zum CSD und was dort passiert ist. Es ist ja leider immer so, wenn ich Sonderfolgen mache, ist immer etwas Furchtbares passiert. Selten passiert was Gutes und dann macht man eine Sonderfolge. Und ich habe mich entschieden, heute mit Martin Lautwein darüber zu sprechen. Das liegt unter anderem daran, dass mir die Hände gebunden sind, während ich in Japan bin, Expertinnen oder Experten zu diesem Thema, zu diesem Terroranschlag, der da passiert ist, zu finden. Und vor allen Dingen liegt es aber auch daran, weil ich Martin als einen wirklich extrem gewieften Gesprächspartner für die folgenden Dinge, die ich mit ihm heute besprechen möchte, ist. Ich möchte mit dir, Martin, Folgendes für die Hörerinnen und Hörer besprechen. Erstens, was ist passiert? Kannst du nochmal dann einen Abriss geben, was vor Ort passiert ist? Was man Stand jetzt weiß? Stand jetzt ist Sonntag 21:25 Uhr in Tokio. 14:25 Uhr in Deutschland. Ich möchte mit dir aber auch darüber reden, wie man mit so einer Situation umgeht, wenn man sie erlebt hat. Also, was macht das seelisch mit einem? Was sollte man jetzt am besten tun? Und ich glaube, dass du der Richtige bist, mit dem ich darüber sprechen kann, weil wir beide und auch du schon in solchen traumatischen Situationen warst. Und ich glaube, dass wir dort, beziehungsweise du dort, auch ratschlagend zur Seite stehen kannst. Und ich glaube, das ist das erste Mal, was ich mit dir heute besprechen möchte. Ich will mich auch schon mal entschuldigen für mögliche Störgeräusche, die hier nebenbei passieren. Ich sitze im Teamwagen, während wir diese Folge aufnehmen, auf dem Weg zum Hotel. Hi Martin.
Hallo Tilo.
Ich hoffe, das ist alles okay, was wir da besprechen miteinander.
Das kriegen wir hin, ja.
Ja gut, dann fangen wir an. Was ist passiert? Also so, ich habe es mitbekommen, weil bei uns ja Tag war, als nee, Moment. Doch ja, ich glaube, es war später. Nee, es war egal. Ich habe es irgendwie sehr schnell mitbekommen, was passiert ist. Und wir beide haben ja dann auch sofort gesprochen und gesagt, wir müssen dazu eine Folge machen. Jetzt ist Zeit vergangen. Was ist alles passiert seitdem?
Na, also was ist passiert? Na, also erstmal so ein bisschen, was überhaupt generell passiert, was man bisher sagen kann, ist gestern Abend gegen 22 Uhr während des Christopher Street Days in Berlin im angrenzenden Tiergarten ein Fahrzeug in eine Menschenmenge reingefahren ist. Der, beziehungsweise man spricht ja mittlerweile von die Täter, sind dann zu Fuß geflüchtet und mindestens einer von denen hat da noch mit einer Machete Menschen verletzt. Das ist
Ach,
Stand der Dinge.
okay, das wusste ich, das zum Beispiel wusste ich noch gar nicht.
Es gibt Presse, es gibt Meldungen, dass ein Komplize gefasst worden wäre oder ein mutmaßlicher Komplize. Also es ist jetzt auch noch nicht zu hundertprozentig bestätigt, dass da wirklich zwei Personen im Auto waren. Ja, der CSD wurde daraufhin abgebrochen sofort. Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor war der ja. Das wurde dann auch evakuiert. Das hat zum Glück auch recht gut geklappt. Also das muss man auch sagen, ist in dem Bereich das Sicherheitskonzept auf jeden Fall aufgegangen und man hat es geschafft, den Ausbruch von Massenpanik zu evakuieren. 16 verletzte Personen leider verstorben. Drei gelten weiterhin als in Lebensgefahr. Ja, das ist das, was bisher ist. Vermeintlich ein mutmaßlicher Täter wurde gefasst, wenn es wirklich zwei waren. Der andere ist weiterhin auf der Flucht, ist aber identifiziert.
Als Abdul B, glaube ich, ne?
Genau, Abdul Balun, also man kann da auch ruhig den vollen Balut, man kann ruhig den vollen Namen sagen, ist ja auch in der im Fahndungsaufruf der Polizei. Und das ist ein 21-jähriger deutscher Staatsbürger mit libanesischen
Okay.
Wurzeln.
Also in Deutschland geboren? Das spielt auch
Genau, in
keine Rolle.
Deutschland
Das
geboren.
ist letztendlich Schnurz, wo.
Ja, auf jeden Fall ist der aktuell flüchtig, gilt als potenziell bewaffnet. Ne, auch da sagt die Polizei ganz klar, wenn Leute ihn sehen, nicht ansprechen, sondern einfach sofort die Polizei rufen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, der wird wahrscheinlich heute mehrmals gesehen werden. Und jedes Mal wird die Polizei darauf reagieren müssen. Das ist natürlich dann auch immer nochmal der andere Punkt von solchen Öffentlichkeitsfahndungen.
Sag mal, wie konnte das eigentlich überhaupt passieren? Ich dachte, dass alle Veranstaltungen von solcher Größe, von so einer Öffentlichkeit immer diese Sperren auch mittlerweile haben, dass eben genau das nicht passiert, dass ein Auto benutzt werden kann als Waffe.
Also ich finde, der Teil vielleicht, um das kurz zu fassen, weil ich finde, das ist generell so ein Thema und ich glaube, da sollten wir vielleicht mal in einer Woche drüber reden. Ich glaube, es ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt jetzt, weil ich finde, es fühlt sich immer dumm an, aber weißt du, solange Leute in Lebensgefahr schweben noch, solange, weiß ich nicht, ist finde ich immer nicht der richtige Zeitpunkt, um über Verfehlungen zu reden. Ich glaube, was man halt einfach dazu sagen kann, es gibt immer Lücken in jedem System. Ich meine, nehmen wir uns das Beispiel an einem Flughafen. Ja, da gibt es die besten Gepäckkontrollen und die besten Zutrittskontrollen. Aber wenn es zu einem Anschlag in der Warteschlange zum Security-Check kommt, dann greifen auch all diese Mechanismen nicht. Ne? Und so ist es natürlich auch da. Du kannst halt den Bereich um die Siegessäule herum, um das Brandenburger Tor herum natürlich absichern. Aber irgendwo endet immer dieser Perimeter, ne? Und wenn dann da auch immer noch Menschenmassen sind, so, dann ist das natürlich einfach eine Realität, die man sehen muss. Ich habe dazu so in Teilen meine Meinung, ob es dazu Verfehlung kam oder nicht. Aber ich finde halt, also um darüber zu reden, brauchen wir auch einfach erstmal mehr Informationen. Und einfach so aus Pietätsgründen würde ich damit einfach warten wollen.
Ich wollte das gar nicht so als Fehlleistung interpretieren oder wissen, sondern ich wollte nur wissen, so, ich dachte, dass das, also nicht mal, ich habe das nicht mal als Fehler gesehen, sondern was hat der überwunden, damit das funktioniert? Oder die beiden Männer, die vermeintlichen. So, das hat mich so überrascht, dass es das überhaupt geht, weil jetzt war auf dem Karneval der Kulturen, ich wohne in der Nähe der Strecke vom Karneval der Kulturen und da hatte ich das Gefühl, dass der überall, also überall gab es diese Sperren. So, und ich dachte mir so, ja, wie geht denn das überhaupt noch? Das war der Hintergedanke dieser Frage.
Aber jetzt stell dir einfach vor, am Karneval der Kulturen selber, an der Aufmarschstrecke sind Sperren und Polizei, im angrenzenden Boxhagener Kiez sind immer noch Menschenmassen und da sind diese Absperrungen nicht. Ne, und das ist ja auch hier, der Tiergarten war ja kein offizieller Veranstaltungsort, sondern grenzt an den Veranstaltungsort an.
Jetzt mal dein professioneller Blick darauf. Als jemand, der sich auskennt mit solchen Situationen, der in Kursen anbietet, Pressevertreter oder PolitikerInnen und Politikerinnen und Politiker darauf vorzubereiten, auf so eine Situation unter anderem. Wie vorbereitet wirkte das auf dich und wie geplant wirkte das auf dich?
Das ist eine gute Frage. Also, was man jetzt über den Täter weiß, ist ja, dass er zumindest noch bis Anfang dieses Jahres tatsächlich im Jugendarrest gesessen hat, weil er ja festgenommen wurde im Libanon und dann nach Deutschland wieder ausgeliefert, als er sich von dort nach Syrien wollte, um sich dem IS anzuschließen. Monatelang wird man das nicht geplant haben. Jetzt sieht man natürlich, ich weiß es nicht, ne, wer den Tiergarten kennt, da gibt's jetzt nicht so viele geeignete Zufahrten. Also es wirkt schon so, als hätte die Person sich zumindest mal im Vorfeld einen Kopf gemacht, also dass das keine Spontantat war, wofür er auch natürlich spricht, der hatte auch eine Machete dabei. Also man läuft jetzt auch nicht in seinem Alltag mit einer Machete rum. Inwieweit das geplant war, ist natürlich immer so eine Frage. Das Problem ist ja, das sind ja alles, und ich meine, das haben wir auch schon am Breitscheidplatz gesehen, das haben wir in Nizza gesehen, das sind ja alles recht unkomplexe Anschläge, ne? So das Fahrzeug als Waffe, das haben wir bei der Amokfahrt in Trier mitbekommen, das haben wir bei so vielen anderen Attentaten, Messerangriffen und was auch immer gesehen. Es braucht ja überhaupt gar nicht so diese lange Planung, ne? Es braucht, also so brutal das klingt, es braucht eine Überzeugung, es braucht einen Täterwillen. Die Mittel sind eigentlich allgemein verfügbar dafür und so ein Plan ist schnell gemacht. Es ist halt die Frage, inwieweit, und das ist ja auch dieses Konzept, was gerade der Islamische Staat immer wieder beschworen hat, der einsame Wolf. Also das heißt quasi, du musst eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt zu uns haben. Du planst das für dich selber und wir erklären dich dann rückwirkend zum Märtyrer.
Das hat mich auch überrascht, dass er gesagt hat, oder dass das gemutmaßt wird, dass der das im Namen des Islamischen Staats machen wollte, dass er Mitglied des Islamischen Staats werden wollte. Was ist denn jetzt dieser Islamische Staat? Ist der denn noch so aktiv, dass der Terroranschläge in Europa organisieren kann und finanzieren kann?
Na, der Islamische Staat ist immer noch als Terrororganisation aktiv, also ja nicht nur im Irak und in Syrien, sondern vor allen Dingen auch auf dem afrikanischen Kontinent. Wir beobachten das gerade in Somalia, wir beobachten das aber auch in der Sahelzone. Also der Islamische Staat ist weiterhin als Terrororganisation aktiv. Natürlich, wenn man sich jetzt komplexe Anschläge anschaut, wie zum Beispiel Bataclan, wie Charlie Hebdo, die ja so in den 2015er, 2016er, also 2017er Jahren stattgefunden haben, dann hat das natürlich für den Islamischen Staat weitaus mehr Vorarbeit, logistische Unterstützung und Vorausarbeit gebraucht. Aber für dieses Konzept, was man da jetzt fährt, das ist ja schon angepasst an die gegenwärtige Situation des Islamischen Staates. Einen Mietwagen kann sich jeder holen, eine Machete kann sich jeder am Baumarkt kaufen. So, und es ist natürlich auch was, wo wir uns einfach im Klaren sein müssen, wo es sehr schwierig ist, sich als Gesellschaft gegen zu schützen.
Das ist ja der zweite Teil unseres Gesprächs. Jetzt gibt es natürlich sehr viel so Kraft, wie nenne ich das, diese Aufrufe, die es eigentlich immer gibt nach solchen Terroranschlägen, dass man sich nicht einschüchtern lassen soll. Wie schaffen wir denn als Gesellschaft das, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von solchen Dingen? Ich meine, von Gewalt einfach jetzt auch im Allgemeinen mal formuliert.
Also ich glaube, der erste Punkt, und das ist halt immer der wichtigste, ist, dass wir als Gesellschaft einfach zusammenrücken müssen. So, also Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Anschlag wie dieser, was ist, das steht gegen alles, für das wir stehen. So, und das darf für uns als Gesellschaft niemals hinnehmbar sein. So, ich glaube, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, und ich glaube, das ist immer so diese Grundvoraussetzung, ist halt eine Solidarität mit den Betroffenen, ne? Und ich bin dann halt auch, wenn wir uns das jetzt anschauen, ne, ich meine, jetzt hat es die LGBTQ+-Community getroffen. Und ich glaube, dass vor allen Dingen da, das fängt für uns nicht irgendwie an, da, wo wir irgendwie jetzt aufgeschrien sind, dass es einen Terroranschlag gab. Ich glaube, das fängt für uns, sollte die Solidarität halt da anfangen, dass wir ein sicherer Ort, ein sicherer Hafen für die Leute sind, ne? Und dass wir den Leuten auch zeigen, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind. So, weil ich glaube, solange wir in einer Gesellschaft leben, wo sich Kinder nicht trauen, sich ihren Eltern gegenüber zu outen, wo rechte Parteien in der Lage sind, genauso viel Hass zu schüren wie Islamisten gegen die LGBTQ+-Community und wir das irgendwie alles immer so ein bisschen weglächeln mit, ja, die haben doch alle etwas zu wollen. Na, sie haben gesetzlich haben sie viel, so. Oder mehr als in anderen Ländern. So, gesetzlich, ne, aber gesellschaftlich ja lange nicht. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, glaube ich. Das ist viel wichtiger, als immer Phrasen zu dreschen, sich einfach so zu fragen, okay, ne, so, wo kann ich mich korrekter verhalten? Ich glaube, das ist so der eine Punkt. So. Und der andere Punkt ist dann natürlich, dass wir auch als Gesellschaft halt zeigen, dass wir das weder tolerieren und dass wir durchaus dazu bereit sind, uns gegen solche Übergriffe zu wehren.
Ich habe jetzt eine ganz unangenehme Beobachtung gemacht im Internet. Ich habe das Gefühl, dass dieser Anschlag zu einer weiteren Radikalisierung geführt hat von, ich nenne es jetzt mal einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich mir die Kommentarspalten angucke, auch zum Beispiel mit der Debatte, also es überschneidet sich mit einer Debatte, die letzte Woche stattgefunden hat mit Paul Ronsheimer und Jens Spahn. Inwieweit die nah beieinander stehen und ein mögliches Netzwerk haben, das dann unter der SZ, die darüber berichtet hat, also die Süddeutsche Zeitung hat es berichtet, sind wirklich furchtbarste homophobe Kommentare gepostet worden. Und diese Homophobie und diese Kommentare sind jetzt nach diesem Anschlag auch wieder zu finden. Und zwar zahllose, nicht wenige, sondern wirklich, wirklich sehr viele Menschen posten ganz offen und frei, ohne Scheu, diese Dinge. Wie wehren wir uns denn jetzt gegen diese offensichtliche Radikalisierung, die stattgefunden hat? Also was kann man tun? Ist jetzt der Moment, wo man dem komischen Onkel am Armutstisch wirklich sagt, du, jetzt, also jetzt reicht's aber? Ist jetzt der Moment, wo wir alle als Gesellschaft auch wirklich aufstehen müssen und nicht nur Solidarität in unseren sicheren Bubbles äußern?
Ich sage das immer wieder. Ich glaube, dieser Moment, wo wir das hätten tun müssen, war schon gestern. Trotzdem ist es immer noch nicht zu spät, das heute zu tun. Und auch da wieder, ja, der Großteil der deutschen Gesellschaft, und es ist halt einfach auch immer noch der größte Teil, steht für freiheitsliebende, demokratische Werte. So. Und wir lassen uns das natürlich, und das kann ich immer nur sagen, genau das, was die Extremisten wollen, das schaffen sie ja. Sie spalten uns in verschiedene Lager. Man muss sich das überlegen. Eine Partei, klar, die AfD hat in Sachsen-Anhalt 40%, deutschlandweit 30%, Islamisten haben noch weniger Prozent. Die lassen sich natürlich die geben sich ja dieses Mehrheitsgefühl. Jetzt mal unabhängig davon, ob es die AfD ist oder Islamisten oder welche Extremisten auch immer. Die geben sich ja diese Relevanz selber, weil sich die Gesellschaft spalten lässt. Und weil sie dann in dem Sammelsurium dieser verschiedenen Fraktionen eine große Fraktion darstellen können oder eine größere Fraktion für sich darstellen können. Und auch da wieder, ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist uns nicht spalten lassen. Und eine Sache sollte uns ganz klar sein, die Leute, die jetzt heute am Tag danach mit politischen Forderungen kommen, denen geht es nicht um die Menschen. Das ist genau dasselbe, wie ich eben gesagt habe. Es ist jetzt nicht an der Zeit, nach Fehlern zu suchen. Nicht heute, auch wahrscheinlich noch nicht morgen. Es ist auch nicht an der Zeit, jetzt irgendwie irgendwelche Sprüche zu klopfen wie, ja, hier, jetzt haben sie hier die ganzen verweichlichten Linksgrünen, Schwul-Heinis oder bababa. Nee, jetzt löffeln sie die eigene Suppe aus. Also mal abgesehen davon, dass das Schwachsinn ist. So,
Ja.
die Zeit ist einfach halt nicht da und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir da eine klare Kante zeigen und dass wir da halt auch sagen, so nicht.
Wie organisieren wir uns? Also es gibt jetzt eine Trauerveranstaltung, glaube ich, heute am Sonntag. gemeinsames Trauern am Pariser Platz, also in Berlin.
Genau.
Das ist ja immer nach diesen Terroranschlägen, gibt es dieses kurze Aufbäumen, diese Solidaritätsbekundigung. Wie machen wir das, dass die dauerhaft bleiben, dass die Solidarität nicht nur eine Woche hält, bis dann das nächste passiert, sondern dass die Solidarität unbegrenzt ist, zeitlich?
Ich glaube, dafür sind wir alle zu kleine Leuchten. Seien wir mal ehrlich, also so, ne, dieser Anschlag ist nicht das Einzige, was unsere Freiheit bedroht. Es gibt noch etliche andere Faktoren, ob die extremistischer Natur sind, politischer Natur oder was auch immer. Und die einzige Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass wir als Gesellschaft enger zusammenrücken. So.
Ja.
Und dass wir auch bereit sind, diese Werte zu verteidigen. Und zwar egal, von wo diese Bedrohung kommt. So, ne? Und das bedeutet natürlich auch, dass man Problematiken benennen muss, die man vielleicht nicht so gerne benennt. So.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz klare Sache. Also wir haben neben Rechtsextremismus und anderen Extremismen ist auch Islamismus ein Riesenproblem in Deutschland. Und auch das muss benannt werden. So, ne? Ich glaube, das ist so, ja. Aber so, das Hauptding sollte sein, du liebst Freiheit, ich liebe Freiheit, dann lass uns halt zusammen daran festhalten.
Ja, also ich entschuldige mich jetzt schon mal, liebe Hörerinnen und
Hörer,
für den möglichen Umgebungslärm. Ich bin auf der Suche nach einem ruhigen Ort in meinem Hotel in Tokio, aber ich finde keinen. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach neben mir gerade so eine Basketballmannschaft läuft mit Quietschschuhen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man es hört, das spielt ja in der Aufnahme, aber falls man es hört, will ich mich dafür schon mal entschuldigen an der Stelle.
Und halt immer dann, wenn Extremisten halt Gruppierungen oder was auch immer selektieren, um die anzugreifen, wie jetzt in dem Fall die Queer Community, dann ist es natürlich umso deutlicher, dass wir genau dann als Gesellschaft da stehen müssen und sagen müssen, so nicht.
Was glaubst denn du, was das jetzt mit der Wahl in Sachsen-Anhalt macht? Glaubst du, das hat einen Einfluss? Das ist ja die große Befürchtung.
Ja, auch das ist die große Befürchtung. Und da bin ich auch ehrlich, die Wahl von Sachsen-Anhalt sollte uns heute egal sein. Zumindest für den einen Tag.
Okay, finde ich richtig. Als jemand, dem Traumatisches widerfahren ist, uns beiden Traumatisches widerfahren ist und eine Beobachtung, die ich gemacht habe in meinem sozialen Umfeld, die natürlich auf dieser Veranstaltung waren, denen es nicht gut geht, auch als jemand, der Menschen kennt, die auf dem Breitscheidplatz zum Zeitpunkt des Anschlags waren und danach schwer unter dieser Erfahrung gelitten haben. Wie gehe ich damit um als Mensch, der gestern auf dem CSD in Berlin war und etwas mitbekommen hat, in der Nähe war, vielleicht schon zu Hause war, aber einfach auf dem CSD war und trotzdem sich jetzt unwohl fühlt? Also wie gehe ich mit diesen Gefühlen erstmal um?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer zu wissen, okay, diese Gefühle sind jetzt erstmal normal. So, also so brutal das klingt, weil wir müssen das, ich meine, ich bin auch kein Psychologe, ne? Das ist jetzt
so ein bisschen, das ist nur aus unserem Erfahrungsschatz.
Dass uns das mitnimmt, ist natürlich ganz normal. So, ja, und auch, dass man jetzt eine Nacht oder zwei oder vielleicht auch drei Nächte nicht gut schläft, dass einen das traurig macht, dass einen das mitnimmt, das sind jetzt erstmal alles ganz normale Gefühle. So. Auch Gefühle wie, ey, ich hätte auch da sein können, sind normal, weil wenn man da war, hätte man auch dort sein können, wo es passiert. So. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, über den man sich im Klaren sein sollte, ist, dass es in den meisten Fällen immer darüber hilft, zu sprechen. So, vor allen Dingen mit anderen Leuten zu sprechen, denen man vertraut. So. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, ne? Dass man sich die Leute irgendwie jetzt um sich hat, bei denen man sich wohlfühlt, wo man sich geborgen fühlt, wo man vor allen Dingen halt auch das, was man gerade fühlt, annehmen kann. Ne, also weil man ist ja auch ganz oft so in diesem Gefühl, naja, aber zum Beispiel, ich war ja jetzt schon gar nicht mehr da, also warum bin ich jetzt so betroffen? Mhm. Ja, andere Leute sind wahrscheinlich betroffen, die überhaupt gar nicht da waren, vielleicht gegangen wären, aber dann doch keine Zeit hatten. Aber all das ist normal und all das hat auch eine Daseinsberechtigung. Jedes Gefühl, was gerade da kommt, ist daseinsberechtigt. Ich glaube, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, ne, wenn Beschwerden wie zum Beispiel Schlaflosigkeit über einen längeren oder halt Albträume oder was auch immer über einen längeren Zeitraum anhalten, gerade bei Personen, die drumherum waren oder die es gesehen haben, dann ist es mit Sicherheit wichtig, sich medizinisch-psychologische Hilfe zu suchen, weil das dafür sprechen würde, dass man sich da zum Beispiel was wie eine posttraumatische Belastungsstörung anbahnt oder was auch immer. Und ich glaube aber, was wichtig ist für alle, die Notfallseelsorge in Berlin ist weiterhin aktiv. So. Und was auch einfach wichtig ist für alle, gerade für die Leute, die im unmittelbaren Umfeld von da waren, Wir haben in Deutschland ein Opferentschädigungsgesetz. Das heißt, wenn ich als Opfer Gewalt von einer Straftat werde, so, dann habe ich die Möglichkeit, auf Kosten des Staates zum Beispiel etwaige Unterstützungsleistungen anzunehmen. Und das kann mir zum Beispiel auch den Weg ebnen zu einem Therapieplatz, den ich zum Beispiel kassenärztlich jetzt erstmal überhaupt gar nicht bekommen würde. So.
Ich wollte nur sagen, dass wir die Nummern, diese Seelsorgenummern in die Shownotes schreiben und ich auch nochmal mit großer Vehemenz sagen kann, dass eigentlich die Menschen, die jetzt im näheren Umfeld sich befunden haben, dieses Angriffs und die möglicherweise diese Folge hören, dass man sich wirklich zwingend Hilfe sucht und nicht denkt, das kriege ich alleine hin. Das kann, man kann, also man sollte auf jeden Fall nicht versuchen, das, was man erlebt und dort hat, alleine zu verarbeiten. Das gilt eigentlich auch für die, die jetzt zu Hause sind und Angst haben und sich unwohl fühlen. Man muss das nicht alleine und man sollte sowas auch nicht alleine verarbeiten, sondern man sollte sich, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, einfach mitteilen und darüber sprechen. Und keine Scham oder Scheu haben. Gibt's einfach gar keinen Grund für.
Finde ich auch. Und ich glaube, vielleicht dazu zum Abschluss, weil ich glaube, mehr gibt es einfach aktuell noch nicht zu sagen, was wirklich wichtig ist. So glaube ich halt einfach für die Leute, so sich solidarisch zeigen. So egal wie, ob man jetzt rausgeht auf die Demo, ob man halt irgendwie in den sozialen Medien irgendeinen Beitrag teilt oder was auch immer. Aber das halt sichtbar zu machen und sich nicht dazu hinreißen lassen, das jetzt egal von welcher Seite irgendwie politisch ausbeuten zu lassen, weil dafür ist es viel zu früh und ich glaube, alle, die da zu Schaden gekommen sind, brauchen jetzt vor allen Dingen eins und das ist halt Solidarität.
Martin, vielen
Kilo?
Dank.
Gerne.
Wir quatschen, wenn sich die Situation weiterentwickelt, besprechen, was passiert ist, besprechen auch die Konsequenzen davon und wenn etwas Zeit vergangen ist, möchte ich von dir dann, oder würde ich mich sehr freuen, wenn wir auch mal so eine Analyse machen von dem, was dort passiert ist.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Tschüss.